Das heißt also dementsprechend auch ein Thema, wo einfach gar kein Druck drauf ist, da mehr zu machen. Also weder finanzieller Anreiz für die Ärzte, sich damit zu beschäftigen.
Politisch nicht, es kommt in den Krankenkassen nicht vor, im Studium. Also es ist einfach gesellschaftlich ein Tabuthema leider immer noch. Es gab de facto nichts. Und dann bist du natürlich, dass du immer denkst, so, da gibt es nichts, weil das niemand will. Oder also, was ist denn da los? Wir mussten ja nicht nur unsere Produkte entwickeln, sondern wir mussten ja auch erstmal Gattungsmarketing machen. Wir mussten erstmal erklären, dass es eine Perimenopause gibt, wo alle so, Peri was?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen beim Mittelstars-Podcast. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist Peggy Reichelt. Und wie sie von der Gründerin zum Giga-CEO und dann zur Wechseljahresexpertin geworden ist, das erzählt sie uns in diesem Podcast. Peggy, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Markus, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Erzähl uns mal, was du heute machst.
Du hast schon gesagt, ich bin als Wechseljahresexpertin gezwischenendet gerade. Ich habe eine Firma, die heißt X x Woman in Balance. Wir kümmern uns um Frauen von der Lebensmitte bis ans Lebensende. Lebensmitte ist immer ein bisschen so ein vager Begriff, aber ungefähr ab Mitte, Anfang 40, wirklich für die gesamte zweite Lebenshälfte. Wir haben Produkte, die Frauen in den Phasen der Wechseljahre, der hormonellen Imbalancen bis hin ins gesunde Altern unterstützen. Wir haben die Produkte auch erweitert mit Videoprogrammen. Das heißt, wir sind eigentlich der Ansprechpartner im deutschsprachigen Raum für alles von Anfang der Wechseljahre bis, ja, der Tod uns scheidet.
Okay, also für, ist quasi ein relevant großes Thema, weil es ja die Hälfte der Bevölkerung trifft, exakt, alle Frauen. Ja. Das ab ungefähr 40, 45 Jahren, das glaube ich, ungefähr da geht's los. Was ihr da genau macht, da erzählen wir später drüber. Was mich ja als erstes interessiert, du bist ja Gründerin und immer noch Unternehmerin. Wie bist du dazu gekommen? Kommst du aus einem klassischen Gründer-Unternehmerhaushalt?
Gar nicht. Also ich komme, meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist Diplom-Ingenieur. Also ich komme aus einer Familie, ich glaube meine Tante väterlicherseits, die war Unternehmerin, also das ist auch, das habe ich erst sehr spät erfahren, die ist irgendwann in den 20ern nach Amerika ausgewandert mit dem Schiff, damals als relativ junges Mädchen und hat dann als Kirchnerin gearbeitet, also nicht wirklich als Unternehmerin, aber die hatte so diesen Aufbruchswillen. Ansonsten gibt es bei uns niemand Unternehmerisches in der Familie, das heißt, ich bin da selber so ein bisschen dazu gekommen, ohne irgendwie Motivation von zu Hause aus.
Und das schon in den frühen Kinderjahren, also manche haben ja Knaller auf dem Schulhof verkauft, Fahrräder zusammengeschraubt oder irgendwas anderes. Also war da schon immer irgendetwas da oder bist du ganz klassisch reingeschlittert in diese Berliner Startup-Szene oder wie auch immer?
Ich bin als junges Mädchen, ich bin ja Ossi und ich hatte damals das große Vergnügen, dass ich Westverwandtschaft hatte und meine Großmutter hat immer Zeitschriften, also die Bravo und die Popcorn mitgebracht. Und ich hatte dann aus diesen Zeitschriften heraus festgestellt, dass diese Superposter und teilweise auch Artikel sich verkaufen ließen. Das war so mein erster Business-Ansatz. Ich weiß noch, ich habe einen Superposter von Depeche Mode, obwohl ich selber Depeche Mode-Fan war und von Prost, das war so damals die Zeit, ich glaube so für 30 Ostmark verkauft. Also das war schon ganz gut.
Das war relevant Geld.
Das war relevant Geld. Und dann natürlich die Klassiker, ne? Also ich habe irgendwie in den Ferien meistens irgendwo gejobbt und gearbeitet, auch während des Studiums gearbeitet, weil ich fand es schon immer spannend, einfach mich weiterzubilden und neue Dinge zu machen. Zum Unternehmertum bin ich dann 2004 erst gekommen. Das war nach meinem MBA und das war in einer Zeit, wo es auch relativ schwierig war. Es war Dotcom-Bubble und noch viele Unternehmen, auch in den klassischen, also auch in Unternehmensberatung, überall haben so ein bisschen gestruggelt. Und ich habe dann überlegt, nach dem MBA, was mache ich? Also gehe ich in die Beratung oder mache ich vielleicht was Eigenes? Und mein damaliger Lebenspartner hat mich sehr darin bestärkt. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar, zu sagen, guck doch mal, ob du nicht was selber machen kannst. Ich sage so, du, ich kann das überhaupt nicht. Er sagt ja doch, du kannst das besser als viele von den anderen Schnackern da draußen. Und dann habe ich parallel an drei Business-Ideen gearbeitet und eine davon ist meine erste Firma Amapur geworden.
Okay, Amapur, was hat Amapur gemacht?
Amapur waren Ernährungs- und Stoffwechselkuren. Das war, ich habe mit dem Hersteller zusammengearbeitet, den gab es schon in der Schweiz. Das war ein etabliertes Schweizer Unternehmen, die EPD. Und die haben so Stoffwechselkuren hergestellt. Und ich habe das über eine Freundin kennengelernt im Studium und dachte, wow, da kann man richtig was draus machen. Und ich habe das Ganze online gebracht, was ein ziemlich mutiges Unternehmen war. 2004, es gab irgendwie kaum E-Commerce, also es gab damals auch nicht wirklich so eine Plug-and-Play-Lösung wie Shopify, sondern ich musste noch mit jedem Kreditkartenunternehmen einzeln verhandeln. Das waren auch relativ hochpreisige Produkte, die so eine gesamte Ernährungskur war. Das heißt, es war auch nicht so, ich nehme eine Pille und dann bin ich schlank. Da musste man schon ein bisschen Effort machen. Deswegen war das ein sehr holpriger Start. Aber ich kann mich noch erinnern, eine der Marketingmaßnahmen, das war damals bei T-Online, da gab es CPC-Deals für irgendwie 50 Cent auf der die Online-Startseite. Also es war eine wilde andere Zeit und es gab ja auch keine Shop-Systeme. Also man musste sehr, sehr viel selber basteln damals.
Also CPC ist Cost per Click, ne?
Genau.
Das heißt, ihr habt 50 Cent für jeden Klick bezahlt, den ein User von T-Online auf eurer Website getätigt hat. Die haben dann gekauft oder nicht. Das war ja alles nicht so smooth und so schön wie heute. Das war ja relativ komplex. Da kam also ein 2004er Shop-System mit Nahrungsergänzungsmitteln, traf auf einen Markt, der ja in Deutschland bis heute nicht annähernd so gut ausgebildet ist wie in den USA. Ne? Also Nahrungsergänzungsmittel ist ja nicht ein tagtägliches Thema. Das war also wahrscheinlich nicht ganz so einfach und ging jetzt nicht komplett durch die Decke.
Nee.
Und dann ging es wie bei dir weiter?
Ich habe das trotzdem brav gemacht. Ich habe an allen Fronten gekämpft, wirklich. Ich habe alles ausprobiert damals. Ich glaube auch zu viel auf einmal ausprobiert. Also das ist, man lernt ja im Leben. Und ich meine, jetzt mittlerweile bin ich bei meinem dritten Unternehmen. Da mache ich viele Dinge nicht mehr so oder sehr viel anders als damals. Ich habe damals sehr viel, über das ich gestolpert bin, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr leicht zu begeistern ist. Das ist manchmal auch toll. Das kann unternehmerisch eine Herausforderung sein, vor allem, wenn man keinen Counterpart hat, der sagt, du lass das mal lieber, konzentrier dich, Fokus, Fokus, Fokus. Das heißt, ich habe sehr viel probiert. Ich war im Homeshopping, da hatte ich dann die ersten Abmahnungen auf dem Tisch. Ich habe sogar probiert, irgendwie so dieses Tupperware-Prinzip umzusetzen. Also ich habe wirklich alles probiert. Der Online-Markt und auch die Preise für Abnehmprodukte, das war einfach marketingtechnisch nicht abzubilden damals, weil es gab sehr, sehr viele so dodgy Marketingfirmen, die Abnehmpillen hatten, die saßen dann irgendwo in Singapur und ich weiß nicht was und haben alle möglichen Health-Claims ignoriert, also haben einfach gesagt, so ja, wenn du das nimmst, dann wirst du schlank. Konnte ich so nicht und deswegen war das relativ kompliziert und lief dann so ein bisschen weiter, aber wir haben es dann so ein bisschen runtergefahren und nicht mehr so aktiv gepusht.
Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen, aber in dieser Zeit, du hast ja gerade kurz angesprochen, da war so TV-Shopping relativ groß, ne? Also es war auch sinnvoll, da reinzugehen. Ja. Du hast ja gerade dieses Tupperware-Prinzip quasi angesprochen, so Referrals aufbauen, eigene Leute rausschicken, die quasi für dich als Testimonials, als Fürsprecher, Multiplikatoren rausgehen und verkaufen. Das war damals wirklich, das waren die Marketingdisziplinen. Ne?
Ja, Affiliate-Marketing gab es damals natürlich auch schon, also das habe ich alles auch probiert. Also ich glaube, es war nichts dabei, was ich nicht irgendwie probiert habe, bis hin zu Anzeigen. Also Print war damals natürlich auch noch deutlich stärker als heute, war auch deutlich teurer, weil die Reichweite noch anders war. Es gab kein Social Media, man mag es kaum glauben. Ja, verrückt.
Und dann ging es ja relativ gut weiter. Da fällt mir was mit Giga ein.
Genau. Also ich bin dann, ich glaube, das war 2010, zur Econa gegangen. Econa ist eine war damals ein Company Builder, ist heute auch immer noch ein Investor. Und wir haben die Econa Internet AG gemacht. Das war eine Publishing-Gruppe. Das heißt, da gehörten kleinere Portale dazu wie Android News und Mac News, also sehr im Technikbereich. Und wir haben dann verschiedene Portale gekauft, abajo.de und wir haben aber auch giga.de gekauft. Und das kannte man, das große G, weil Giga war damals so der erste interaktive Spiele- und TV-Sender. Die hatten auch mehr als Spiele, also es war ja mehr als Gaming zu den Hochzeiten von Giga damals. Und wir haben das gekauft, das waren die Markenrechte, es war die Domain, es war das Logo, es war das große, so ein großes metallisches G, was das Team dann noch aus Köln geholt hat. Und ich glaube, es gab einen Werkstudenten oder Praktikanten. Und dann haben wir das als Portal erstmal im Gaming-Bereich weitergemacht und wir haben dann den mutigen Schritt gemacht, alle unsere Portale, die wir hatten, auf Giga zu migrieren. Also es waren Fabian Kröll und ich haben das damals zusammen gemacht, es war ein Relaunch, der hat uns die letzten Nerven, glaube ich, gekostet, weil irgendwie alles hinten und vorne nicht ging. Wir haben dann gemerkt, dass Giga in verschiedenen Firmen gesperrt war und die Mac News User kamen nicht mehr auf Mac News, weil diese Domain auf einmal blockiert war in ihren Firmennetzwerken. Also es war sehr, sehr spannend. Haben das dann aber geschafft, das richtig gut aufzubauen, Themenwelten zu machen, haben die Marke komplett revitalisiert, haben angefangen dann auch wirklich sehr intensiv Werbeakquisitionen zu machen im Sinne von, wir haben wirklich so Special Interest Portale oder auch Angebote gemacht. Wir waren auf der Gamescom, wir waren auf der IFA. Also das war irgendwie eine sehr interessante Zeit und haben das dann, weil wir gemerkt haben, so aus eigener Kraft ist es manchmal ein bisschen schwierig und eigentlich wäre das schön, das in ein größeres Ganzes zu integrieren. Und Ströhr, der Außenwerber, hat damals das Thema Publishing für sich entdeckt und dann sind wir in die Ströhr-Gruppe gegangen. Und heute ist das Ganze die Ströhr Content Group, sitzt in Berlin. Giga ist immer noch groß. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht die IVW-Zahlen, aber es ist schon eins der größten Tech- und Gaming-Portale im deutschsprachigen Bereich.
Also du bist quasi Ströhr. Wir reden von dem börsennotierten Unternehmen, der große Außenwerber, der sich ja dann sehr, sehr stark engagiert hat bei vielen, vielen Internetthemen. Da habt ihr reinverkauft.
Ja.
Da warst du dann auch noch als CEO beschäftigt bei Ströhr. bist dann irgendwann raus.
Ja.
Und dann hast du erstmal Pause gemacht, oder?
Ich bin raus und dann habe ich festgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht unbedingt für einen großen Konzern so geeignet. Also ich habe da sehr, sehr viele interessante Erfahrungen gemacht. Wir durften auch bei der T-Online-Transaktion mit dabei sein. Es war eines der großen M&E-Projekte. Das war schon sehr, sehr spannend, das aus nächster Nähe zu betrachten.
Da wart ihr fast die Blaupause für, oder?
Ja, so ein bisschen.
Also im Endeffekt, Giga war ja auch super reichweitenstark, sehr alt und musste...
T-Online natürlich viel größer.
Genau,
ne?
Also konnte besser monetarisiert werden und dann hat Ströer T-Online von der Telekom gekauft.
Exakt.
Also auch ein super reichweitenstarkes Portal und hat
dort
einfach...
Ich glaube, sogar das reichweitenstarkste Portal neben Bild. Ich glaube, die beiden, die wechseln sich gerade immer so ein bisschen ab.
Ja, also für jemanden, der so alt ist wie ich, T-Online und die Telekom waren auch immer verbunden miteinander in meinem Kopf. Es war halt die Startseite der Telekom irgendwie gefühlt, das Produkt. Ströer hat es dann übernommen, besser monetarisiert. Also es war damals einfach auch die Strategie. Du bist dann raus, hast gesagt, Konzern ist nichts für dich.
Also es war eine spannende Zeit. Ich glaube, es ist manchmal dann auch, wenn man unternehmerisch ist und das, ich habe das sehr, sehr lange gemacht, also seit 2004, dann hat man Blut geleckt und dann ist das natürlich, dann hat man auch andere Wege, Dinge zu gestalten und ich glaube, dann ist vielleicht auch so ein bisschen, man ist störrischer oder man hat seinen eigenen Kopf, man möchte dann auch Sachen, die man sich selber ausgedacht hat, realisiert wissen und das ist natürlich verständlicherweise in einem größeren Konzern nicht so leicht möglich, wie wenn man irgendwie alleine auf einer grünen Wiese sitzt und anfangen kann. Ich habe mir dann gedacht, weil ich immer einen sehr direkten Weg hatte, ne? Ich habe mein Studium gemacht, dann bin ich brav sofort irgendwie, also ich habe noch nicht mal meine Diplomarbeit geschrieben, bin nach Berlin gegangen, habe damals bei Scholz & Friends angefangen. Dann habe ich irgendwie gearbeitet, dann habe ich mein MBA gemacht, dann kam die unternehmerische Laufbahn. Ich hatte nie wirklich eine Pause. Also ich hatte vielleicht mal so 2-3 Wochen Urlaub, aber es war immer so durch. Und dann dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, ich bin Anfang 40, ich brauche mal eine Auszeit. Ja? Und das ist, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Ich glaube, das habe ich auch so von meinen Eltern mitbekommen, besonders von meinem Vater. Deswegen war das irgendwie so, das macht man eigentlich nicht sowas, sondern dachte ich mir so, genau, das machst du jetzt. Das ist total gut, weil ich hatte auch keinen Plan, was ich danach mache. Also es war, ich wusste, was ich nicht wollte, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Und dann habe ich mir ein One-Way-Ticket nach Bogotá, nach Kolumbien gekauft, weil ich schon immer Südamerika machen wollte und bin dann wirklich mit dem Rucksack los. Bin durch diverse Länder in Lateinamerika, Südamerika. Kitesurfe, das heißt, ich habe da gerade angefangen mit Kitesurfen. Ich hatte dann irgendwie, ich war in der Dominikanischen Republik, habe gedacht, so hier fahre ich nicht weiter, bevor ich nicht Höhe laufen kann. Also das war eine sehr interessante Zeit. Und ja, das ist dann, also es war auch gar nicht so unbedingt geplant, dass es ein Jahr wird, aber es ist dann ein Jahr geworden.
Okay, nach einem Jahr zurück. Ich glaube, Giga war ja schon auch ein relevanter Exit für dich. Ne? Das war ja ganz gut. Und dann stehst du da, bist Gründer, Unternehmer, Unternehmerin und sagst, okay, es wäre, ich glaube, ich mache wieder was. Ich will eigentlich nirgendwo angestellt arbeiten, sondern ich will wieder selber was gründen. Wie lief dieser Prozess?
Also es war ganz interessant, weil auch schon in der Zeit, als ich gereist bin, waren irgendwie ganz viele Leute, die sagten, und? Woran arbeitest du? Und ich habe gesagt, so an nix. Und das fand ich sehr anstrengend, weil ich mir dachte, so, das ist doch total okay, mal selber mal nichts zu machen. Und Reisen, besonders in Südamerika, das braucht schon eine ganze Menge an Energie. Ne? Das ist irgendwie jetzt, also ich bin halt auch nicht mit organisierten Sachen gereist, sondern ich habe mir das alles so along the way dann erschlossen. Und das war ein Fulltime-Job. Also das ist, welchen Bus man nimmt und welchen Hike man macht, das muss man planen. Und dann bin ich wiedergekommen und habe wirklich überhaupt nichts überlegt. Dann stand ich in Berlin und dachte mir so, ja, dann gehst du mit ein paar Leuten essen und dann guckst du einfach mal. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist voll komisch, wieder in Berlin zu sein und keinen Rhythmus zu haben. Und ich habe mir dann auch natürlich irgendwie so mich mit ein paar Leuten unterhalten und habe gedacht so, naja, vielleicht willst du doch irgendwie irgendwo als Geschäftsführer. Und habe dann gemerkt so, nee, irgendwie, das ist es nicht. Und dann dachte ich mir, ich glaube, ich habe die Energie, nochmal was zu gründen und ich habe auch voll Bock drauf. Und wenn ich das nochmal mache, dann muss es irgendwas sein mit Leidenschaftsthemen. Und das ist für mich immer Ernährung schon gewesen und Sport. Und in dieser Intersektion habe ich mir dann ganz viele Sachen angeguckt. Ich habe so ein paar Beratungssachen gemacht für befreundete Firmen, habe zum Beispiel so Brustkrebs-Apps gescannt und angeguckt. Also ein bisschen in diesen Health-Tech-Bereich reingeschaut. Ich habe mit einer Freundin in dem Sportbereich, die auch schon da ein Unternehmen hatte, mir Sachen angeguckt. Also es war wirklich so querbeet. Habe sehr, sehr viel gelesen. Und was mich vor allen Dingen interessiert hat, war dieses, wie kann ich persönlich gesund alt werden? Also meine Großmutter, die hatte Alzheimer und das sind irgendwie so Sachen, wo du denkst so, eigentlich wäre es schon cool, wenn ich das schaffe, irgendwie so zu 80 und 90 zu kommen, ohne Alzheimer zu haben und vielleicht auch Kitesurfen noch zu gehen, also irgendwie fit zu sein und aktiv zu sein. Und das war so dieses, ja, da habe ich sehr, sehr viel gelesen, sehr viel mit Leuten gesprochen und natürlich dann irgendwie Research angeguckt und das war das, wo ich hin wollte und mir da gedacht habe, so, das wäre doch ganz, ganz nice.
Okay, dann also ganz typisch Excel-Liste, Freunde gefragt, nach einer Unternehmensidee gebrainstormt irgendwie. Und wie bist du denn auf das Thema gekommen, was du aktuell machst?
Auf dieses Thema, die Wechseljahre, die sind mir über den Weg gelaufen, als ich ein Buch gelesen habe, wo es eigentlich um dieses How to run fast after 50 ging. Also im Prinzip, wie kann ich noch, wenn ich über 50 bin, aktiv sein? So. Und dann dieser John Friel schrieb in diesem Buch über die Wechseljahre. Und dann dachte ich mir so, na, das ist ja jetzt komisch. Warum das? Was hat denn das mit sportlicher Leistung und mit Performance zu tun? Und dann stand da drin, welchen Einfluss die Hormone haben auf das, was sozusagen in dem Frauenkörper ab 40, 50 passiert. Und dann dachte ich mir, das ist ja krass. Und das war auch wieder aus eigenem Interesse, weil ich das nicht wusste. Weil für mich war damals, mein Wissensstand war, okay, Wechseljahre ist so, da hört dann irgendwann die Periode auf, da ist man wahrscheinlich Anfang 50, dann gibt es ein paar Hitzewallungen und das war's. Aber diese Komplexität, was es mit dem Körper macht, welchen Einfluss das hat auf die Knochengesundheit, auf die kardiovaskuläre Gesundheit, keine Ahnung gehabt. Und dann bin ich wirklich da eingetaucht, habe festgestellt, dass es in Deutschland, also ich habe das dann natürlich klassischerweise gegoogelt, dass es da nichts an Informationen gab und die Information, oder es gab schon Informationen, aber es war halt nicht relevant und es war vor allen Dingen nicht umfangreich und das, was es gab, das war so, oll. Also weißt du, Google-Bildersuche, das waren so Frauenbilder, wo ich mir dachte, krass, also ich bin jetzt in der Anfangszeit mit irgendwie Anfang, Mitte 40, aber die Frauen, die da abgebildet sind, die sind 60, 70. Das ist ja irgendwie, da fühle ich mich ja überhaupt nicht angesprochen. Und es waren so diese Frauen, die mit Fächerschwitzen da saßen und irgendwie unglückliche Männer im Hintergrund. Das war so ein bisschen dieser Stereotyp. Und da dachte ich mir, das ist ja total absurd. Ne? Und dann bin ich einerseits natürlich da eingestiegen in dieses, was sind die Wechseljahre überhaupt? Was hängt damit zusammen? Was passiert im Körper? Ich habe ganz viel über meinen Körper gelernt. Ich habe irgendwie ganz viele Dinge gelernt über die Menstruation, die ich ehrlich gesagt nie wusste. Ich habe angefangen, mit befreundeten Ärzten zu reden. Über den einen Arzt kennt man dann wieder den nächsten. So habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut. Und dann kamen natürlich diese Excel-Listen dazu, zu sagen, was ist jetzt ein Businessmodell? Also ist es ein E-Commerce-Unternehmen? Ist es eine App? Ist es ein Publishing? Also weißt du, alles, was man machen kann, ist es B2B, ist es B2C? Das habe ich dann in eine Excel-Liste gepackt.
Das ist aber, wenn man sich das so anhört, wie gesagt, für mich als Mann ja ein Thema, was relativ weit weg ist. Also für mich auch sehr spannend, was ich heute quasi alles erfahre. Das ist ein relativ unerforschtes Thema noch gewesen, wenn ich mir das so anhöre. Du hast das vor 5 Jahren ungefähr gestartet, vor 4, 5 Jahren.
Genau, mein erster Kontaktpunkt, das war im Herbst 2018 ungefähr.
Okay, und damals war es schon so, das war jetzt kein mega großes öffentliches Thema. Du sagst selbst, die Google-Suchmaschinenergebnisse waren auch irgendwie das nicht das, was man erwartet hat. Es gab also niemanden, der sich professionell damit beschäftigt hat?
Also es gibt natürlich, also es, in Deutschland.
In Deutschland.
In England und Amerika. Also ich hatte ja die Literatur, also in Amerika gab es damals schon Bücher, so eine Sarah Gottfried, also da war schon eine Bewegung da. Es gab auch in England interessanterweise auch schon sogar politische Bemühungen in England, um diese Wechseljahre und den Einfluss aufs Berufsleben zu untersuchen. In Deutschland war das, also es gab auch in Deutschland schon die Deutsche Menopausegesellschaft und es gab natürlich auch Ärztinnen, die sich damit beschäftigen, aber es war nicht sichtbar. Ne? Also es war irgendwo so in dieser Medical Community war das schon so ein bisschen da. Es ist aber auch heute noch so, dass leider im Medizinstudium die Wechseljahre die werden in 1, 2 Wochen abgehandelt. Also wenn man eine Facharztausbildung macht, im Grundstudium der Medizin, findet das nicht statt. Und demzufolge haben Ärzte einfach, also das liegt nicht an den Ärzten, sondern es findet einfach nicht im Studium statt. Das heißt, wenn ich nicht ein Arzt bin, der sich aktiv damit auseinandersetzt, weiß ich das nicht. Und es gilt auch für Gynäkologen, weil in der Gynäkologie ist natürlich ein Großteil, ist das gesamte Thema reproduktive Zeit, Schwangerschaft, Krebsvorsorge und all diese wichtigen Themen. Aber die Wechseljahre fallen so ein bisschen hinten runter. Es ist auch in diesen gesamten, es gibt ja so einen Krankenkassenkatalog, wo drin steht, wie viel Ärztinnen überhaupt verlangen dürfen. Und das sind 16 Euro und ein paar zerquetschte pro Quartal für Beratung. So, wenn man jetzt weiß, wie komplex die Wechseljahre sind und wie unterschiedlich sie für jede Frau sind, dann ist das nichts. Also kein Arzt kann für 16 Euro ansatzweise irgendwas machen. Das heißt, für viele Ärzte, außer sie sind super engagiert, ist es einfach ein Thema, wo sie merken, so kann ich jetzt nicht wirklich Zeit investieren. Und ich kenne viele Gynäkologinnen, die Zeit investieren, die das dann aber, die eine Praxis haben, wo sie sozusagen privat und Kasse kombinieren und dann probieren, das so ein bisschen zu shiften.
Das heißt also dementsprechend auch ein Thema, wo einfach gar kein Druck drauf ist, da mehr zu machen. Also weder finanzieller Anreiz für die Ärzte, sich damit zu beschäftigen.
Politisch nicht, es kommt in den Krankenkassen nicht vor, im Studium. Also es ist einfach, gesellschaftlichen Tabuthema leider immer noch. Also das kommt jetzt langsam so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke raus. Wie viele andere Themen der Frauengesundheit auch, ne? Endometriose, PCOS. Also es gibt ja ganz viele Erkrankungen oder Beschwerdebilder, wo man sagt, ja, das bilden sich halt Frauen ein oder jetzt stell dich mal nicht so an. Und das ist
aber nur für mich als Kaufmann, ne? Ja. Also ich muss ja als Mann und als Kaufmann sehen, das ist doch aber eigentlich ein super spannender Bereich, der ja auch Potenzial hat. Wie kommt das denn, dass das so in den Hintergrund quasi gerückt ist?
Ich glaube wirklich, es hat wirklich gesellschaftliche Gründe. Wirtschaftlich verstehe ich es überhaupt nicht. Und da geht es jetzt gar nicht mal darum, mein Potenzial als Unternehmerin, die Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Also gar nicht, sondern es geht um dieses gesamtwirtschaftliche Potenzial, was liegen bleibt, wenn Frauen, wir haben so eine Menu-Support-Studie initiiert 2021, wo wir geschaut haben, der Einfluss von Wechseljahre und Arbeitsleben. Und es sind unglaublich viele Frauen, die ab 55 sagen so, ich fühle mich nicht mehr in der Lage, die gleiche Leistung zu bringen. Ich brauche andere Bedingungen. Ich überlege, die Beförderung auszuschlagen. Ich überlege, in Vorruhestand zu gehen. Und das können wir uns mit Fachkräftemangel eigentlich gar nicht mehr leisten. Also das ist einfach, dass die Hälfte der Bevölkerung, die eine gute Ausbildung hat, die das gesamte Thema, ich habe Kinder aufgezogen, das heißt, ich habe jetzt auch wieder die Zeit und ich habe diese unglaublichen Qualifikationen und Erfahrungswerte, dass die mit Anfang, Mitte 50 aus dem Erwerbsleben ausscheidet, kann sich ja kein Unternehmen leisten. Deswegen, ich verstehe es auch nicht, dass das nicht mehr auf der Agenda ist.
Also wir reden definitiv über, das kann körperliche starke Beeinträchtigungen hervorrufen, das hat hormonell, passieren da 100.000 Sachen. Und das lässt man dann einfach so mit sich geschehen. Das war der Standard in den letzten Jahrhunderten. Also es kommt ja so oder so. Man kann sich dem also nicht entziehen. Es geht auch nicht darum, die Fruchtbarkeit künstlich zu verlängern, sondern es geht wirklich darum, wie man dem begegnen kann und die Symptome und die Resultate lindern kann oder das Leben damit vereinfacht, verbessert.
Ganz genau. Also man kann sich so ein bisschen so vorstellen, dass wir haben ja diese zwei Hormone, Progesteron und Östrogen, die haben ganz viele Rezeptoren im Körper. Östrogen zum Beispiel ungefähr 400, vom Kopf bis zu den Füßen, Haut, die sitzen überall im Gehirn etc. Das heißt, wir haben Auswirkungen sowohl emotional als auch wirklich körperlich. Die sind ganz unterschiedlich. Es gibt halt natürlich die Klassiker Hitzewallung, aber es gibt Gelenkbeschwerden, vaginale Trockenheit, Augentrockenheit, Konzentrationsprobleme, Schlafprobleme. Also ganz viele Sachen, die wirklich den Alltag beeinflussen können, nicht müssen. Also es hat auch nicht jede Frau. Es gibt die emotionalen Probleme, Reizbarkeit, bei einigen Frauen Depressionen, Ängste. Also es ist eine ganz unterschiedliche Auswirkung. Das ist auch alles nicht dramatisch und schlimm, aber indem wir nicht darüber reden und es nicht thematisiert wird, dann wird es halt schlimm, weil eine Frau denkt so, oh, ich habe hier keine Unterstützung, ich kann mich nicht austauschen. Frauen denken ja eh oft so, oh, ist meine Schuld, ja, bin ich jetzt dran schuld. Und dieses, dass jeder darüber Bescheid weiß, auch Männer, hilft ja einfach im Umgang miteinander und zu sagen, ich habe dieses Verständnis und hey, komm, also wenn du jetzt vielleicht irgendwie sagst, du hast irgendwie nicht gut geschlafen aufgrund von Nachtschweiß und nächtlichen Hitzewallungen, dann mach doch den nächsten Tag Homeoffice, ja, oder schau einfach, dass du irgendwie an einem anderen Tag arbeitest. Also man kann das ja mit ein bisschen Flexibilität alles hinkriegen und in dieser Studie haben wir auch gefragt, was die Frauen sich wünschen würden und ganz oft war das dieses Thema Flexibilität am Arbeitsplatz und generell sozusagen in der Lebensgestaltung und eine Offenheit in der Kommunikation, dass ich keine Angst haben muss und dass niemand mich sozusagen verurteilt, weil ich ja jetzt zum alten Eisen gehöre. Und das ist das, was gesellschaftlich so ein bisschen mit den Wechseljahren, weswegen die, glaube ich, so ein bisschen am Pranger stehen. Das ist oft so dieses, ach, ist jetzt eine alte Fregatte. Und es kommt auch aus der Medizinhistorie so. Die Frau, die ist hysterisch, die ist irgendwie, die dreht jetzt ein bisschen durch. Die Gebärmutter wird verrückt, die wandert. Also es gab ja irgendwie in der Medizingeschichte ganz verrückte Sachen. Und wir haben bisher leider zu wenig Forschung, weil auch die Forschung speziell an Frauen erst ab den 90ern sich wirklich auch den Frauen gewidmet hat. Es gibt viel zu wenig Studien, wo wir auch wissen, was passiert mit den ganzen hormonellen Umstellungen, also sowohl also von Pubertät bis Schwangerschaft bis Wechseljahre. Frauen gehen ja immer durch wirklich hormonelle 180-Grad-Wendungen. Ja. Das ist auch super, dass unser Körper das kann. Der vollbringt da Wunderleistung. Aber das kann natürlich mit Problemen einhergehen und die muss man sich angucken und das kann man auch alles lösen. Das ist alles kein Drama, aber man braucht natürlich die Beschäftigung damit.
Hat ja auch irgendwas mit Selfcare zu tun. Also du hast ja gerade auch gesagt, was alles passiert. Das trifft ja dann auf jeden Fall auch den Partner im Alltag. Also auch deswegen ist ja gut, das Thema da zu platzieren, damit es irgendeine Hilfestellung gibt. Weil du sagst das ja auch gerade, da steht die Frau mal wieder am Pranger. Das ist ja schon so. Also wir reden jetzt davon, Frau wird schwanger, bekommt ein Kind, steht am Pranger. Berufliche Benachteiligung. Dann kommen die Wechseljahre. Also alles, was man tun kann, sollte man ja tun aus den diversesten Gründen heraus. Du hast gerade von einer Studie erzählt. Das heißt, ihr habt es schon am Anfang sehr, sehr professionell gemacht. Ihr habt also gesagt, ein wenig erforschtes Gebiet wollen wir unbedingt erforschen. Und dann kann ich mir vorstellen, ist es ja auch nicht damit getan, irgendeinen Shop zu bauen oder Produkte reinzuhauen, sondern das ist ja richtige Pionier- und Aufklärungsarbeit, die ja eigentlich auch in Zusammenarbeit mit Ärzten stattfinden muss, weil es gibt ja nicht viel dazu. Wo kommen also die Produkte her? Also wie baut man so eine Produkte? Sind das pflanzliche Geschichten? Was ist der Hintergrund?
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich dazu komme. Also bei den Wechseljahren ist es auch so, das ist so ein krass wichtiger Zeitraum für die Gesundheit im Alter, weil Männer haben zum Beispiel bis die Frauen 55 sind, liegen die Männer bei der Herz-Kreislauf als Todesursache Nummer 1 vorne. Frauen holen auf. Das heißt, Frauen sind durch diese Schutzwirkung von Östrogen und Progesteron, die nachlässt, sind sehr stark gefährdet für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und Alzheimer. Das sind so typische drei Frauenkrankheiten. Das weiß keiner und deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig. Nicht nur um eventuelle Symptome, ja? Also weil es gibt auch irgendwie ein Drittel der Frauen, die merkt überhaupt nichts, die läuft da so smooth durch die Wechseljahre durch. Ein anderes Drittel hat so ein bisschen was. Manche leiden richtig arg, aber selbst die, die nicht leiden, müssen trotzdem im Hinblick auf gesunde Langlebigkeit, Longevity, einfach was tun, weil wir achtsamer sein müssen. So. Aber zurück zu den Nahrungsergänzungsmitteln ganz genau. Es war für uns total wichtig zu sagen, wir möchten einen medizinischen Beirat haben, der uns da unterstützt, der da auch einen Blick drauf wirft. Wenn wir Produkte entwickeln, wir gucken immer, also es sind pflanzliche Produkte, also mit verschiedenen Nährstoffen, also Vitamine, Mineralien. Wir setzen sehr stark auch auf Proteine, weil zum Beispiel auch das Thema Muskelverlust neben dem Knochenverlust ein Riesenthema ist für Frauen. Wir haben sehr, sehr viele Phytostoffe und da gucken wir uns an, was sagt PubMed, also was sagen die wissenschaftlichen Studien, welche Stoffe haben die meisten Evidenzen. Dann wird das mit unserem wissenschaftlichen Beirat besprochen und wir haben natürlich auch Lohnhersteller. Wir lassen alles in Deutschland produzieren und da sitzen auch nochmal Biochemiker, Lebensmitteltechniker, mit denen wir immer im Austausch sind, weil es gibt natürlich auch in Deutschland sehr, sehr harte oder überhaupt in Europa Normen und Gesetze, was man als Nahrungsergänzungsmittel oder als Lebensmittel verkaufen kann, was man dazu sagen kann, was man da reinstecken kann. Und das ist das eine, also sozusagen diese Qualität in der Entwicklung und auch in der Produktion ist mir persönlich auch total wichtig, weil ich nehme das Zeug auch jeden Tag. Also ich habe viele der Produkte wirklich für mich entwickelt, weil ich gemerkt habe, ich lese das irgendwo und dann denke ich mir so, oh, das will ich auch, ja, weil das hat den und den Nutzen und dann probiere ich das und nehme das alles. Deswegen ist zum Beispiel auch kaum, also wir benutzen zum Beispiel in unserem Proteinshake Stevia, in der einen Variante, weil das der Süßstoff ist, der am besten erforscht ist und der die wenigsten Effekte überhaupt auf den Körper hat, würde ich auch noch gerne weglassen, wenn es irgendeine andere Alternative gäbe. Aber wir schauen, dass wir wirklich keine Zusatzstoffe in den Produkten haben, dass die so clean wie möglich sind. Manchmal kommt man nicht drum herum. Wir haben zum Beispiel dann Fruchtpulver, die wir bei unseren Pulvern zusetzen, einfach weil es sonst sehr, sehr bitter manchmal ist, viele Pflanzenstoffe. Aber neben den Nahrungsergänzungsmitteln war von Tag 1 total wichtig zu sagen, wir möchten aufklären und wir möchten, dass die Frauen verstehen, warum sie das nehmen und was das in ihrem Körper macht. Wir möchten, dass sie wissen, dass Schlafprobleme nicht nur, indem ich mir Melatonin nehme, gelöst werden, sondern dass da noch mehr dazu gehört, dass da dazu gehört, dass ich tagsüber in der frischen Luft bin, dass ich mich bewege, dass ich nicht zu spät esse, dass ich früh ins Bett gehe, dass das Schlafzimmer kühl ist. Also, und das zu jedem einzelnen Symptom, sei das die Darmgesundheit, sei das Hitzewallung, Gelenkbeschwerden. Also das sind alles so multikomplexe Themen und man kann bei all diesen Themen mit Ernährung und Lifestyle-Änderung schon sehr, sehr viel machen. Und für das, was drüber hinausgeht, da klären wir auch auf. Zum Beispiel was bioidentische Hormonersatztherapie oder andere medikamentöse Therapien haben wir auch immer bei uns im Magazin oder auf Instagram oder wir haben auch einen relativ großen YouTube-Kanal, wo wir immer so ein bisschen erklären, was passiert denn da im Körper? Weil in dem Moment, wo ich das verstehe, denke ich mir so, ah, warte mal, wenn ich Blumenkohl esse, macht es das und das. Also esse ich total gerne Blumenkohl.
Werbung.
Heute geht es bei uns um 5kit. 5kit ist die Kreativagentur und das Produktionshaus aus Berlin, die Dienstleistungen rund um Messen, Events und Contentproduktion anbietet. Zu den Kunden von 5kit zählen Nike, Hummel, Zalando oder auch mobile.de und PayPal, aber vor allem auch der Mittelstars-Podcast. Sie bieten die vollumfängliche Begleitung des gesamten Projekts von der Konzeption über das Look and Feel bis hin zu 3D-Animationen, Bauchbinden, Jingles und allem, was dazugehört. Und wenn ihr mit 5kit in Kontakt treten wollt, dann tut das unter www.5kit.com, 5 wie die englische 5, kit, kit.com. Viel Erfolg.
Werbung Ende.
Du hast dich ja sehr stark vorher gebildet, bevor du das alles gemacht hast und hast ja diese Firma, soweit ich weiß, aus dem eigenen Kraft, aus dem eigenen Saft heraus gegründet. Das heißt, du bist nicht mit einem Investor da rangegangen oder irgendwas anderem, sondern du hast erst mal gemacht. So bist du ja, glaube ich, auch vom Naturell. Du machst erst mal.
Ja, ich wollte auch nicht, dass mir jemand reinquatscht. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie meine eigene Kohle genommen und das war natürlich dank dem Giga-Exit auch möglich. Das ist eine sehr luxuriöse Situation. Weil man da natürlich sagen kann, ich mache das jetzt unabhängig von irgendjemand anders, auch unabhängig von irgendjemandem, der sagt, du musst jetzt in 2 Wochen das fertig haben. Und das war, also ich glaube, 2018 habe ich angefangen, damit mich zu beschäftigen und das war schon ein Jahr Research. Also ich habe nach einem Dreivierteljahr so die ersten Produkte entwickelt, weil ich dann auch die entsprechenden Experten hatte, die ich so ein bisschen als Bouncing Board hatte. Das waren aber auch so die ersten Produkte. Einige Produkte habe ich dann wirklich erst Anfang, also wirklich 2 Jahre später erst mich in die Entwicklung getraut, weil immer mehr Wissen dazu kam. Und ich wollte halt eine Marke aufbauen, die halt nicht so ein Quickshot ist, sondern ich wollte was aufbauen, was den Frauen nutzt, was mir selbst nutzt, was ein bisschen meine eigene Reise ist und was nachhaltig ist. Und da gehört schon dazu, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, sehr intensiv und sagt, okay, was gehört jetzt alles dazu, was sind die Wechseljahre? Und das hat eine ganze Weile gedauert und das war natürlich am Anfang teilweise, also jetzt sieht das irgendwie alles so cool aus, weil es gerade gut läuft, ne? Aber so die ersten, das erste Jahr, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Laptop an die Wand schmeißen wollte, weil ich frustriert war, weil ich das Gefühl habe, ich habe so tausendlose Fäden in der Hand und das wurde immer mehr ein Symptom. Und ich dachte, wie kriege ich das jetzt alles zusammen? Wie soll ich damals jedem Produkt oder irgendwas bauen, was Sinn macht? Also es war schon sehr, sehr frustrierend, zumal es halt wirklich keine Blaupausen gab. Also es gab irgendwie in Amerika eine Firma, Genève, die gibt es auch immer noch, die haben 3, 4 Produkte gemacht. Aber also das war jetzt auch nichts, wo ich sage, da kann ich mir irgendwas abgucken. Also es gab de facto nichts. Und dann bist du natürlich, dass du immer denkst, so, da gibt es nichts, weil das niemand will oder also, was ist denn da los? Und das war so ein bisschen, wir mussten ja nicht nur unsere Produkte entwickeln, sondern wir mussten ja auch erstmal Gattungsmarketing machen. Wir mussten erstmal erklären, dass es eine Perimenopause gibt, wo alle so, Peri was? Ja, und also jetzt ist es cool, weil jetzt gucke ich irgendwie so auf Insta oder in die Presse und dann steht da Perimenopause. Dieser Begriff, der fand in Deutschland 2018 einfach nicht statt. Also das ist, und jetzt haben wir so Kundinnen, die dann sagen so, könnte man ein bisschen mehr für die Postmenopause machen? Dann denke ich mir, wie cool, dass die Frauen jetzt so proaktiv kommen und das auch einfordern. Aber das war ein langer Weg und das war lange nicht so klar und dann hatte ich zum Glück meine Mitgründerin gefunden, also habe so eine Ergänzung gefunden zu meinen Defiziten und auch jemand, mit dem ich diese Werte teile, die Monique, sowohl was Firmenbildung angeht, als auch dieses gesamte Thema, wie arbeitet man persönlich zusammen, wie wichtig sind Mitarbeiter, wie viel macht man selber. Wir haben beide einen sehr hohen Arbeitsethos, wir haben sehr viel so MacGyver-mäßig angepackt am Anfang. MacGyver Attitude ist auch einer unserer Firmenwerte, dann besonders den Jungen muss ich dann immer erstmal erklären, wer MacGyver war. Aber so dieses Hands-on, erstmal alles selber machen, selber austesten und das war total wichtig und ich glaube, das ist auch, dauert ein bisschen länger, aber ist manchmal auch der nachhaltigere Weg.
Das heißt, ihr macht es heute zu zweit?
Also wir sind 2 Geschäftsführerinnen, genau. Wir haben mittlerweile ein Team, das sind ungefähr 30 Leute. Also wir sind, es sind nicht alle Fulltime, aber wir haben ein tolles Team, ich liebe unser Team. Also es ist wirklich, also die leben das alle so großartig und ich merke das auch immer, wenn ich von unseren Kundinnen dann so lese, also sei das jetzt wir haben ein Pro-Age-Event, der im Oktober, den machen wir jetzt zum 2. Mal. Das Feedback, was ich von den Kundinnen bekomme oder auch unseren Influencern und Partnern, wenn sie über unser Team reden, das macht mich immer total glücklich, weil wenn du merkst, du hast da was kreiert, was so weitergegeben wird, was weitergetragen wird und nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie das halt auch leben, es ist toll.
Und ihr habt, glaube ich, daneben, um quasi die Verbreitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, ihr habt dann doch noch einen Investor reingelassen, ne?
Ja.
Irgendwann?
Wir haben lange überlegt, Monique und ich, und 2021 haben mit unseren Ängsten gerungen und unseren Vorbehalten und haben dann gedacht, so, wir möchten einen Investor und wir werden jemanden finden, der dieses nachhaltige, langfristige mitträgt und der Lust hat, mit uns das gemeinsam aufzubauen. Und bei uns ist es vor allen Dingen so, wir haben natürlich eine krasse Kapitalbindung, wenn wir Produkte entwickeln. Und für uns gibt es ja nichts Schlimmeres, als wenn wir out of stock sind. Und wenn wir jetzt immer nur so, keine Ahnung, 1000 Stück produzieren, dann hast du irgendwann keine Staffelpreise. Das heißt, ein bisschen mehr auf dem Lager zu haben, gibt uns natürlich auch Sicherheit. Das reduziert unsere Preise. Und das war für uns der Hauptgrund zu sagen, also ich glaube, ein Großteil wirklich des Investments ist am Anfang ins Working Capital gegangen, weil wir sind immer noch sehr sparsam. Also wir achten auf unsere Kosten, wir achten auf unsere Marketingkosten und also sind da sehr eher mittelständig unterwegs. mittelstarmäßig unterwegs.
Eben, eben. Habt ihr Patente auf die Sachen? Muss ich mir sowas vorstellen?
Nein, du kannst es nicht patentieren lassen, weil also wir sind auch sehr, sehr transparent in unserer gesamten Deklarierung. Das heißt, alles, was da drin ist, steht auch drauf auf den Verpackungen. Das heißt, de facto könnte irgendjemand hingehen und sagen, ich baue das jetzt einfach mal nach. Deswegen war das von Anfang an total wichtig, halt nicht nur die Produkte zu haben, sondern eine Marke zu kreieren, eine Community aufzubauen, die Programme zu machen. Also mehr zu sein als nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern wirklich jemand, der dieses Thema vorantreibt, weil du kannst dich patentieren lassen, du kannst natürlich Studien durchführen, aber du darfst mit diesen Studienaussagen in den wenigsten Fällen auch werben, weil diese Health Claims Verordnung ist sehr, sehr streng. Und ich habe auch mal geschaut, diese Studien, die würden uns mit relativ kleinen Fallzahlen zwischen 100 und 200.000 Euro kosten. Und das ist einfach völlig absurd. Das kann ich nicht wieder reinverdienen mit einem Produkt, was ich nicht schützen lassen kann.
Ja, also ich staune es ja auch total. Ich bin ja nicht auf dich aufmerksam geworden aufgrund der Wechseljahresthematik, sondern weil wir wirklich gebrainstormt haben, was sind gute Gründerinnen und quasi Mittelstars. Und da kannte ich dich ja noch von früher, sind wir darauf aufmerksam geworden. Und dann war meine erste Frage eigentlich auch ans Team, müsste die Peggy mit dem Thema nicht im TV sitzen viel, viel mehr? Oder müsste da nicht viel, viel mehr los sein? Weil du ja, ich sage mal, jeder, der 3 Meter gesund geradeaus laufen kann und sich vor der Kamera einigermaßen bewegen kann, ein gutes Thema hat, der schafft es ja eigentlich schon ins TV heutzutage, gerade wenn es sehr frauenaffine Themen sind. So, das ist für mich eins der frauenaffinsten Themen. Ja, also du bist ja damit ganz, ganz nah dran. Dadurch, dass ich dich nicht in den Medien so stark mitbekomme, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es einfach kein medienwirksames Thema immer noch ist. Es wird besser, aber...
Ja, also wir haben ja jetzt das Buch rausgebracht, Woman in Balance mit Gräfe und Unzer. Und das ist ja schön, das ist ein bisschen neutraler als ein Produkt. Insofern, da sind die Redaktionen dann auch so ein bisschen offener. Aber auch hier ist es interessant, weil ich habe jetzt auch viel mit Frauen aus den Redaktionen, den Moderatorinnen gesprochen und die finden das super. Aber ganz oft ist es so, dass natürlich auch in den Redaktionen dann manchmal auch, du hast das vorhin im Vorgespräch so schön, alte weiße Männer sitzen, die dann vielleicht auch sagen, ach komm, Wechseljahre hatten wir da jetzt schon mal, ist ja kein Thema mehr. Und ich finde schon, weil es einfach so eine krasse Varianz hat und man muss jetzt sich nicht hinsetzen und sagen so, die Wechseljahre sind schlecht, weil das ist es nicht. Das ist eine ganz normale Lebensphase, wie auch die Pubertät, also die Pubertät rückwärts. Ja? Ja. Und man muss es nicht totreden im Sinne, wir heulen jetzt, aber man muss aufklären. Und ich finde, jede Frau muss so einen Werkzeugkasten an der Hand haben, der ihr hilft, sich durch diese Phase zu manövrieren. Und wir haben ja auch Themen bei der Schwangerschaft, ne? Also Schwangerschaftsabgänge sind auch Themen. Das ist auch ein Tabuthema, redet niemand drüber. Wir haben dieses gesamte Thema Zyklusbeschwerden. Wird oft gesagt so, ja komm, gehört halt dazu zum Frausein. Nee, gehört nicht dazu, dass man irgendwie 2-3 Tage krasse Schmerzen hat. Also all diese Dinge sollten thematisiert werden. Und es gibt in den Redaktionen auch immer mehr Frauen, die sich durchsetzen können. Insofern, ich hoffe auch, dass ich zukünftig da noch mehr machen kann und auf der Bühne sitzen kann. Also ich war jetzt neulich bei Bärbel Schäfer im Podcast. Das hat mich sehr gefreut. Oh. Also danke dir. Also ich glaube, da kommt hoffentlich noch mehr Offenheit, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen dieses, es ist kein Thema, wo man einmal drüber spricht und dann hat man so seine Quote erfüllt, sondern das ist einfach, das begleitet uns.
Also ich werde ja irgendwie auch dieses Unternehmerding nicht los. Du sagst, es sollte thematisiert werden. Mir fällt dann immer gleich ein, das sollte auch monetarisiert werden. Es ist eigentlich total krass, wenn man einmal im Monat Schmerzen hat, Menstruationsbeschwerden, und es gibt niemanden, der ein Mittel dafür entwickelt, was speziell dafür ist, dann ist das eigentlich unglaublich, weil der Kunde ist ja jeden Monat wieder da. Ja. Der Kunde, also es wächst ja auch nach, es ist quasi never ending. Also, denn wenn es ending ist, dann quasi gibt es ja schon die nächste Sache. Also total irre. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema bei Influencern, was ja heutzutage quasi als Werbeform gar nicht mehr wegzudenken ist, da war ja am Anfang wahrscheinlich auch nicht viel Gegenliebe da und jeder wollte direkt losrennen mit dem Thema. Hat sich das geändert?
Ja. Wir haben so tolle Influencerinnen. Also das ist echt cool. Und ich merke so bei den Frauen besonders, die so in ihren 40ern sind, die tragen dieses Thema. Da sind ganz viele, die sagen, wow, krass, ich weiß noch nicht, aber ich glaube, ich komme jetzt langsam dahin. Ich möchte schon mal informiert sein. Ich sehe das bei uns im Team. Da sind viele, die sind in ihren Ende 20, Anfang 30, die sagen, her mit dem Wissen, weil je mehr ich jetzt weiß, desto besser bin ich vorbereitet. Und das heißt ja nicht, dass man in irgendeiner Weise sich die ganze Zeit mit Wechseljahren beschäftigt. Aber das heißt, dass man mehr für seinen Körper tut, dass man achtsamer ist, dass man seinen Körper auch besser versteht und damit auch besser auf Symptome reagieren kann. Und also es sind ganz tolle Influencerinnen, die unglaublich viel dafür tun, dass dieses Thema auch wirklich jetzt in die Mitte der Gesellschaft immer mehr reingetragen wird und die das enttabuisieren. Also man sagt so, nee klar, reden wir mal drüber. Ja, und das ist irgendwie gereizt zu sein. Also ich habe vor, ich weiß nicht, es war 2 Jahren, habe ich irgendwie im Büro die Tür geschmissen und irgendwie laut geschrien und ich dachte so, krass, bin gar nicht ich. Ja, Aber es gibt einfach dieses Thema Reizbarkeit. Die Hormone machen komische Sachen und es ist auch keine Entschuldigung. Aber wenn man selber weiß, so, da muss man ein bisschen aufpassen und da muss ich mal wieder ein bisschen mehr Sport machen oder vielleicht mal zum Boxtraining gehen, um die Energie anders loszuwerden.
Hätte ich jetzt gedacht, dass der verheiratete Arzt einfach aus Selbstschutz daran forscht, wenn du es so erzählst, aber scheint da nicht der Fall gewesen zu sein.
Ja, das ist interessant und es gibt auch so ein paar, die sagen, wenn das Männer wäre, dann würde es schon längst eine Pille für geben. Und auch das Thema Hormonersatztherapie ist ja viel diskutiert worden und da wissen wir mittlerweile, da passiert einiges an Forschung, da geht auch einiges voran, aber immer noch zu wenig. Und es gibt noch keine Langzeitstudien, weil man da erst seit Kürzerem dran forscht, weil, wie gesagt, das ist ja so ein Frauenthema.
Krass. Sag mal, die Firma heißt X by X.
Genau, also
das
die Marke
ja erstmal
heißt
sehr gut.
X by X.
Ja. Das ist ja mit unserem X, finde ich schon mal, das passt ja ganz ordentlich. Warum heißt sie so?
Die heißt so, weil die beiden X'e für die weiblichen Chromosomen steht und wir diesen Ansatz haben, schrittweise Lebensstiländerungen zu machen. Also so ein bisschen wie die 1%-Methode, weil wir können nicht alles von heute auf morgen ändern, aber die Lebensmitte oder unsere 40er sind so ein Zeitpunkt, wo wir Schritt für Schritt einfach gucken müssen, dass wir besser mit unserem Stress umgehen, den Schlaf priorisieren, vielleicht den Alkohol weglassen, vielleicht mehr Sport machen, besonders Krafttraining, um diese Muskelmasse zu erhalten. Also wirklich so kleine, inkrementelle Änderungen im Alltag zu integrieren. Und das ist wirklich dieses X by X. Und die beiden X ist wirklich so die Liebe zu den weiblichen Chromosomen, weil die sind so vielfältig und toll.
Und ich habe mir mal euren Online-Shop natürlich im Vorfeld angeguckt. Ich habe ja beruflich viel mit Online-Shops zu tun. Ja. Da sind ja ein paar Sachen mir schon sehr positiv und sehr stark aufgefallen. Was ich recherchieren konnte, ihr habt 200.000 Besucher ungefähr im Monat. Ne? Die Produkte, ich habe vorhin schon mal einen Warenkorb geschätzt, da lag ich gar nicht so falsch. Der liegt irgendwie im Durchschnitt bei 60 bis 80 Euro, sagen wir jetzt mal. Eine durchschnittliche Conversion Rate auf den Kauf liegt irgendwo bei 2-4% im normalen Online-Shop. Das heißt, ihr habt da schon relevant Bestellungen. Also ihr verschickt Tausende von Paketen pro Monat.
Ja.
Der Kunde wird quasi an euren Service, an die Präparate auch gewöhnt. Es gibt wenig Ausweichpräparate. Also eigentlich ist es ja auch wirklich rein aus finanzieller Sicht, ist es ja eigentlich ein Traumkunde vom Potenzial. Weil wenn er einmal an das Produkt herangeführt wurde, ist es leider viel Aufklärungsarbeit im Vorfeld, das ist so. Aber wenn er einmal da ist, wird er wahrscheinlich auch sehr lange dort bleiben.
Was mich immer total glücklich macht, dass wir wirklich viele Frauen haben, die vorher eine Odyssee durchhaben, weil sie bei mehreren Ärzten waren und ihnen nicht geholfen wurde, die dann sagen, ich habe bei euch das erste Mal Informationen gefunden, verlässliche Informationen und bei uns ist wirklich auch alles medizinisch. Also ich habe auch Ärzte, die sagen, ich gucke auf eure Seite oder jetzt das Buch, was rauskommt, wo mir Ärztinnen geschrieben haben, danke für dieses Ratschlagwerk, ich empfehle das meinen Patientinnen, weil also das ist fundiert, da ist kein Bullshit dabei. Das schätzen unsere Kunden, die wissen auch, wir tun sehr viel, wir haben einen unglaublich tollen Kundenservice, wir haben sehr, sehr viele Inhalte, wir machen Insta-Lives, wir haben unsere Programme, wir machen sehr, sehr viel für die Aufklärung und ich höre das oft bei unseren Kunden, dass sie sagen, ja, das Vitamin D könnte ich jetzt auch irgendwo anders kaufen, weil wir haben natürlich auch so Basic-Produkte oder das Magnesium könnte ich jetzt auch irgendwo in der Drogerie kaufen, aber ich kaufe das bei euch, um euch zu unterstützen, weil ich das einfach toll finde, was ihr für uns Frauen tut und wir haben ja so eine kontinuierliche Weiterentwicklung auch. Ne? Das ist ja dadurch, dass es so ein bisschen auch meine eigene Reise ist. Ich merke auch immer wieder, entdecke neue Sachen, lerne neue Sachen dazu. Also diese Forschung geht ja auch weiter. Ne? Und zum Beispiel im Bereich Darmgesundheit habe ich ganz viel gelernt die letzten 2 Jahre, weil wir uns da sehr intensiv mit beschäftigt haben. Und das wissen die Kunden, das schätzen die. Und das ist so wie, also wir haben der zweite Wert bei uns in der Firma, der erste oder einer der Werte, also wir haben insgesamt 4, einer der Werte ist das MacGyver-Thema, der andere ist wirklich so BFF und das ist so unser Best Friends, ja, und das ist, dass wir unsere Kunden wie unsere besten Freundinnen behandeln und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert, auch im Sinne von, was tun wir, wie entwickeln wir unsere Produkte, was ist da drin, wie transparent sind wir in der Kommunikation und jede Entscheidung wird an diesen Werten abgeglichen, weil das ist einfach für das nachhaltige Wachstum super, super entscheidend.
Ich habe es dir vorhin schon mal erzählt. Ich habe ja auch so ein Lifehack. Ich finde, erzähle ich gleich, Frauen machen im Regelfall einen gründlicheren Job. Also all die Sachen, die du gerade erwähnst. Ne? Wir lassen es in Deutschland fertigen. Wir gucken, wie die Zutaten sind. Wir probieren es selber aus. Wir versuchen, Hilfestellungen dazu zu geben. Es ist halt im Regelfall das rundere Produkt. Das sorgt jetzt bei mir dafür, das ist mein Lifehack. Ich gehe fast ausschließlich zu weiblichen Ärzten, weil ich nicht beim Schlachter landen will, der mir sofort alles rausschneidet und rein implantiert. Und ganz, ganz oft laufe ich da raus, gebe dann auch immer eine sehr, sehr gute Bewertung, weil mir einfach gesagt wird, Herr Seide, wenn es mein Körper wäre, Ich würde es nicht machen. Es ist 7 Jahre zu früh, das zu machen. Also du bekommst meistens wirklich eine fundierte Meinung. Mhm. Und fundierte Meinungen werden ja auch gerade im ärztlichen Bereich in Deutschland extrem schlecht bezahlt, hast du vorhin schon erwähnt. Das ist ja leider Gottes dann auch nicht so attraktiv. Deswegen landest du am Ende des Tages ganz oft bei Frauen, die sagen, mir ist alles dahinter sehr wichtig. Ich will mich in das Thema reinarbeiten. Der ganze monetäre Ansatz, der findet erst sehr viel später statt. Ja, und ich glaube, also als Geschäftsmodell klingt es unglaublich gut. Was ich hier höre, hätte ich euer Pitch Deck auf den Tisch gehabt, ich hätte investiert. Du hast ja gerade schon selber das Thema angesprochen. Was tut man so für sich? So, man wird älter, ne? Manche fangen mit Sport an, andere machen Yoga. Ich gehe davon aus, das hast du ja auch gesagt, dass du eure Produkte selber nutzt. Was machst du darüber hinaus für dich? Du hast jetzt schon ein paar Jahre, auch sehr intensive Arbeitsjahre auf dem Kerbholz. Auf dem Buckel, wie soll es da weitergehen? Was machst du für dich, um auch runterzukommen, um dich zu pflegen, was über eben diese Nahrungsergänzungsmittel hinausgeht?
Ich bin unglaublich schlecht, damit fange ich vielleicht mal an, im Stressmanagement. Also das habe ich immer noch nicht richtig im Griff. Ich tracke mich, also ich habe hier die Whoop, ich trage nachts einen Aura-Ring, weil tagsüber ist mir der zu dick am Finger.
Was machen die beiden Sachen?
Also die messen mein Stresslevel, die Art und Weise, wie ich mit Stress umgehe, natürlich den Schlaf, die Herzfrequenzvariabilität, mein Ruhepuls, Atemfrequenz, Temperatur, also all diese Dinge. Es ist auch interessant, das im Zyklusverlauf zu sehen, weil natürlich auch Zyklus und Immunsystem krasse Wechselwirkungen haben. Also ich messe das und ich merke, dass interessanterweise, wo ich immer denke, so, nö, stresst mich nicht, ich kriege das alles hin. Das sind dann so Tage, wo mein Whoop hier sagt, so, du hast dein Stresslevel erreicht oder dein Aktivitätslevel, wo ich mir dachte, so, ich habe da gar keinen Sport gemacht. Ne? Aber so dieser, was Stress mit unserem Körper macht, ist extrem, das habe ich noch nicht gut im Griff. Das ist mein großes Ziel, das besser hinzubekommen. Ich bin gut, was Sport angeht. Ich habe Kraftsport angefangen. Das ist für mich total wichtig. Also wirklich Muskelaufbau mit Gewichten, mit schweren Gewichten. Ich mache weniger, also gehe weniger joggen oder so Geschichten. Wenn, dann mache ich so ein schnelles HIIT-Training. Also das beim Sport mache ich das sehr, sehr gut. Ich priorisiere meinen Schlaf. Das kriege ich echt gut hin. Also wirklich bis auf Ausnahmefälle probiere ich, dass ich halt irgendwie zu meiner Idealschlafzeit zwischen 10:30 und 11 im Bett bin und einen guten Schlaf bekomme. Ich merke auch, dass ich am nächsten Tag dann fitter bin. Ernährung ist ein Riesenthema. Das ist aber bei mir so 80-20. Also ich bin omnivor. Ich probiere sehr, sehr viel vegetarisch zu essen. Ich liebe aber auch Fisch und ich esse irgendwie auch Fleisch. Aber halt so, dass es entzündungswertemäßig sehr gut kommt. Ich mache regelmäßig meinen Check-up. Ich habe meine Werte immer auf der Uhr. Diese Dinge, ja. Also und wie gesagt, viel, viel, viel Gemüse. Da merke ich einfach, dass ich mehr Energie habe. Und es gibt auch mal bei mir ein Croissant und es gibt auch mal bei mir Pommes und einen Burger. Ich merke dann aber, und das ist interessant, wenn man seinen Körper ein bisschen mehr versteht, was das mit mir macht und was das mit meiner Leistungsfähigkeit macht. Dann kannst du mich nämlich nachmittags irgendwie auf der Couch parken. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin auch auf Instagram super transparent und sehr authentisch, was meine Sachen angeht. Also ich mache mir relativ, also unter der Woche immer morgens ein Smoothie. Das ist für mich einfach der schnellste Weg, um alle Vitamine und Vitalstoffe reinzubekommen in mich. Da ist Gemüse drin, da ist ein bisschen Obst drin, da ist unser Protein-Superfood, das Energie drin. Das hat Proteine und Ballaststoffe. Dann kommt immer noch Leinsaat rein, Hanfsamen, weil die sind sehr proteinreich, die Hanfsaaten. Dann kommen, je nachdem von unseren Extrakten, wir haben ja alles in Pulverform oder die meisten Sachen in Pulverform, die kommen mit rein. Es kommt immer Joghurt mit rein, weil Probiotika sind für unseren Darm tagtäglich unglaublich wichtig. Ja, und dann habe ich so, und kommt natürlich auch mein Omega-3-Öl noch mit rein. Also das kommt dann so einfach so ein wilder Mix. Das ist dann irgendwie auch schon richtig viel Flüssigkeit und das ist sozusagen meine tägliche Energiebasis am Morgen. Und ich merke, wenn ich sie nicht habe, ich merke es. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen anfängt, auf seinen Körper zu hören, merkt man, wie krass der Einfluss von Ernährung und Schlaf und halt von Sport und Ausgeglichenheit ist. Das ist schon krass.
Das würde ich auch als Lifehack nehmen wollen. Ich glaube wirklich dieser Smoothie am Morgen, also ich mache auch viel so aus frisch gepressten Säften und sowas, das ist auch ein Thema bei mir und ich würde auch das Thema Ernährung komplett unterstützen, also sehe ich ähnlich wie du. Das geht schon alles in Maßen, aber man merkt es dann doch. Es hat definitiv immer stärkere Auswirkungen. Ich glaube, die ersten 40 Jahre ist jedenfalls meine Erfahrung, kannst du extrem gut mit Sport abfangen.
Ja, easy.
Und alles nach 40, also auch wirklich abends Steak, eine Flasche Rotwein oder so, das wird dann wirklich schwierig. Also von daher ist auch, wenn ich schnell in Form kommen will, beziehungsweise auch mir wirklich was Gutes tun will, ich glaube, Alkohol trinke ich super selten inzwischen und auch nach 20 Uhr Essen oder Völlerei, dann ist es halt im Restaurant ist eher irgendwie Gambas oder Fisch, also was super Leichtes. Ja. Und dann auch ohne Soße und ohne alles. Und dann gucken mich immer alle an und denken, okay. Aber genau, es macht einfach, Schlaf ist auch wirklich einer der Top-Hacks, würde ich sagen. Ne? Das muss schon irgendwie sein. Sag mal, auf deinen ganzen Weg hin auch zu der Unternehmerin, die du heute bist, hast du irgendwelche Personen, die dich sehr inspiriert haben, sowohl im näheren Umfeld als auch ganz weit weg, wo du sagst, von dem lese ich eigentlich immer ganz gern oder nehme aktiv Ratschläge an oder kann mich da ganz gut orientieren? Gab es da so Wegbereiter? Wegbereiterin natürlich auch.
Mhm. Also ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viel gelesen über Frauen, weil die halt immer so, also sowohl in der Wissenschaft, also vor allen Dingen in der Wissenschaft, Unternehmerinnen gibt es, glaube ich, noch weniger Literatur. Vielleicht schreibe ich auch ein Buch drüber.
Das würde ich sehr supporten.
Aber ich habe in der Wissenschaft, es gibt ein Buch, das heißt, Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Verlorene Frauen oder sowas von Leonie Schöll, das lese ich gerade. Da geht es darum, dass ganz viele Frauen, die an der Seite von Wissenschaftlern gelebt haben oder auch von Künstlern, Malern, Komponisten sehr viel getan haben, teilweise auch die gesamte Arbeit gemacht haben oder einen Großteil der Arbeit nie erwähnt wurden. Das beschäftigt mich gerade, weil ich das so schade finde. Ich habe sehr viele Unternehmensbiografien gelesen, also von Richard Branson, also wirklich so die Klassiker. Toller Typ, aber kann ich oft nicht so relaten. Ich glaube, am nachhaltigsten beeindruckt hat mich die Unternehmerstory von Patagonia, weil ich finde, wie nachhaltig die diese Marke aufgebaut haben, wie stark sie auch wirklich das Thema Umweltschutz gelebt haben. Und Patagonia, also diese Outdoor-Brand, sind auch heute immer noch so, dass wenn du dir eine Klamotte da kaufst, die haben diesen Repair-Service und wenn dein Rucksack oder deine Regenjacke eingerissen ist, kannst du die da hinschicken und die wird kostenlos repariert, obwohl diese Sachen teuer sind, aber die sind so krass nachhaltig. Und ich war, als ich auf meiner Reise war, ich war dann auch in Kalifornien in diesem Jahr Auszeit und ich bin in Ventura, haben die ihren Headquarter, bin ich da vorbei, weil ich das einfach so toll fand. Also ich bin so wirklich so ein kleines Patagonia-Fangirl, finde ich ganz toll. Von weiblichen Unternehmerinnen würde ich sagen, ich finde es beeindruckend, was Martha Stewart gemacht hat. Die ist, ich glaube, als sie ihr Unternehmen gegründet hat, also die macht ja so irgendwie alles rund um Haushalt, ne, in Amerika. Ich glaube, die war auch Mitte ihrer 40er schon. Die hat es geschafft, irgendwie so aus dem Nichts und auch mit sehr viel Passion und Leidenschaft und Verständnis für diese Zielgruppe was aufzubauen. Und da habe ich extra, ich musste wirklich den Namen googeln, und zwar Weight Watchers, finde ich nach wie vor beeindruckend, auch wenn ja, man über vieles streiten kann, was sie machen. Und ich weiß auch nicht, ob sie die Transformation jetzt wirklich hingekriegt haben. Aber die Gründerin von Weight Watchers, Jane Nitek, ich weiß noch nicht, wie ich sie ausspreche, die hat das damals gegründet und die hatte diese Vision aus ihrer eigenen Reise heraus, weil sie zu dick war, wirklich dieses Frauen und Treffen und dann Produkt. Und was sie als Weight Watchers gebaut hat, das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, und vor allem, wie alt ist das? Ne? Also ja, 40, mal, 50 war, Jahre hätte ich jetzt
ja,
gesagt.
Ja, mehr. Also die hat es dann irgendwann an Heinz verkauft. Sie selber ist, ich glaube, 2015 oder sowas gestorben. Aber das ist schon echt beeindruckend, wie oft die sich auch wieder erfunden haben und diese Gruppentreffen. Und das ist ja auch im Endeffekt ein Punktesystem und ein System, wie Frauen sich auch dann in einer Gruppe gefunden haben, dann die Produkte irgendwann draufzusetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie noch gemacht hat und wann sie sozusagen operativ raus war. Das habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt. Aber das, ich fand es halt wirklich interessant, weil Weight Watchers kennt jeder, aber die Gründerin wahrscheinlich niemand. Und ich glaube, wir müssen noch mehr tun für diese Frauen, denen Sichtbarkeit geben. Deswegen danke, dass du auch Frauen bei dir so einen Stellenwert gibst, weil gar nicht mal wegen Frauenquote, sondern weil das oft untergeht, weil Frauen, wie du das auch oft gesagt hast, leiser sind und trotzdem geile Unternehmen aufbauen.
Also überhaupt kein Problem. Frauen haben hier denselben Stellenwert wie Männer. Deswegen auch gerne Bewerberin zu uns. Ja. Wir machen da überhaupt keinen Unterschied. Zu dem Thema Weight Watchers auch nochmal. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das gab es damals nicht. Dieses Thema wollte keiner haben.
Ja.
Auch da hat sie ganz, ganz viel für die Frauen getan. Ne? Das ist ja nicht, das ist ein Programm, damit Frauen schlanker sind, damit eher Männer sie toll finden. Das war nicht das Thema. Sie hat ein Frauenproblem erkannt. Sie hat es adressiert. Sie hat es in eine Geschäftslogik reingekippt. Die ist jetzt 50, 60 Jahre alt, dass die nicht die heißeste App der Welt haben und das auch kein Fastenprogramm ist, ist, glaube ich, auch klar. Dafür ist es echt gut gelaufen. Und ganz ehrlich, ich habe heute unglaublich viel gelernt. Und wenn du ein Mann auf diesem Thema wärst, auch dann wäre dieses Thema schon viel, viel lauter. Dann würde es, glaube ich, heißen, ich baue das nächste große Milliardenunternehmen, weil die Hälfte der Einwohner der gesamten Welt können das ja nutzen. Also eigentlich sitzt du da auf einem riesengroßen Schatz. Ich finde es total cool, dass jemand, der aus der Online-Branche kommt, der quasi auch für eins der Unternehmen in Berlin gearbeitet hat als Partner, was ja auch ganz viel Investments gemacht hat. Du hättest ja einfach weiter Investments machen können. Du hättest zu einer Beteiligungsbude gehen können, du hättest Geschäftsführerin werden können. du hast aus der eigenen Erfahrung heraus, aus dem eigenen Leid heraus etwas gebaut, was unglaublich vielen helfen wird. Ich habe richtig, richtig Lust auf die Story und werde die auch weiter verfolgen. Kann jedem nur xbyx ans Herz legen. Ist xbyx.de, ne?
Genau, ja.
Ja. Also unbedingt mal raufschauen. Ich finde auch, ich habe das Gefühl zu sehen, dass es von Frauen für Frauen gebaut wurde. Ja, als jemand, der online ja schon eine ganze Weile macht. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du hergekommen bist. Ich glaube, wir werden dich bald noch ganz woanders sehen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich habe heute unglaublich viel gelernt. Also von daher tausend Dank für deine Zeit.
Tausend Dank für deine Fragen. Das war sehr schön. Ein sehr angenehmes Umfeld. Und danke, dass du dem eine Bühne gegeben hast.
Sehr, sehr gerne. So, für euch heißt das, die Folge Mittelstars ist wieder vorbei. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Bedanke mich bei meinem Gast. Würde euch bitten, Mittwoch einzuschalten. Natürlich jede Mittelstars-Folge zu hören, zu liken, zu kommentieren und zu folgen. Das ist alles, was ihr so machen könnt. Empfehlt uns gerne auch weiter. Und ich wünsche euch allen noch eine erfolgreiche Woche und sage bis zum nächsten Mal.